Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und heute geht es um den Hotelverkauf. Es geht also darum, was Hoteliers bei Vorbereitung, Vermarktung, Verhandlung und Abwicklung beachten müssen. Ganz kompakt hier im Podcast erklärt und natürlich wie fast immer mit noch ein paar mehr Infos dann im Blogbeitrag. Ja, der Verkauf eines Hotels ist kein klassischer Immobiliendeal und er rückt natürlich derzeit immer öfter in den Vordergrund aus verschiedensten Gründen, teilweise weil es keine Nachfolge gibt, teilweise weil man sich anders orientiert oder natürlich auch weil man, wenn es schlecht ausschaut, einen Verkauf als Exit-Strategie sieht. Es gibt natürlich, und da haben wir ja schon auch hier im Podcast darüber gesprochen, verschiedenste Möglichkeiten von einer Restrukturierung über die Trennung von Eigentum und Betrieb bis hin zu Fremdmanagement etc. Also es gibt verschiedenste Lösungswege, aber der Hotelverkauf ist natürlich eine Möglichkeit, die manchmal ansteht, manchmal anstehen will, manchmal anstehen muss. Aber anders als beim Einfamilienhaus steht die Performance des Betriebs im Mittelpunkt und damit Fragen des Gesellschafts-, Arbeits- und Immobilienrechts ebenso wie steuerliche Konsequenzen. Und entscheidend ist hier ein sauber geplanter Prozess rund um Struktur, Dokumentation, Rollen und Timings, weil diese Positionen bestimmen, wie sicher der Deal wird und auch wie viel Erlös am Ende bleibt. Und als erstes ist einmal hier die Vorbereitung ganz wichtig, weil man muss einmal rechtliche und steuerliche Grundlagen für den Hotelverkauf schaffen. Und das bedeutet auch, dass gewisse Unterlagen bereit liegen sollten, bevor ich mich tatsächlich um einen Verkauf bemühe. Und das sind einerseits Gesellschaftsverträge, Firmenbuchauszüge, auch ein einfaches Organigramm, wer besitzt vielleicht was aktuell. Dann natürlich, so der Betrieb derzeit auch noch am Laufen ist, Arbeitsverträge inklusive Sonderregelungen. Die Kollektivvertragskonformität sollte bestätigt sein, offene Ansprüche sollten transparent gemacht werden und dann natürlich alles, was den Betrieb und die Immobilie an sich betrifft, also etwaige Miet-, Pacht-, Lieferverträge, Marken-, Franchise-Verträge, aber auch IT-Lizenzen, Wartungsverträge, genauso wie Genehmigungen und Bescheide, Betriebsanlagengenehmigung, Bauakt, Flächenwidmung, Konzessionen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Finanzunterlagen, die letzten paar Jahresabschlüsse, Bilanzen, Umsatzsteuervoranmeldungen, Investitionsliste, wann wurde in was investiert, Abschreibungspläne und last but not least auch Grundbuchauszüge inklusive Belastungen, so es welche gibt, Hypotheken, Pfandrechte, Dienstbarkeiten. Das alles klingt jetzt einmal sehr viel, ist aber essentiell, weil potenzielle Käufer sich genau diese Unterlagen natürlich auch ansehen. Und es ist daher auch empfehlenswert, am besten einen digitalen Datenraum einzurichten, also die ganzen Unterlagen auf einen geschützten Online-Server zu stellen, die Dokumente klar zu benennen und diese idealerweise in passende Unterordner zu kategorisieren. Das beschleunigt einfach die Prüfungen, wenn ich dann nach Zeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung per Link alle Unterlagen gleich zusenden kann und das schafft auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, wenn man von Anfang an dann transparent ist. Ja, was auch relativ früh notwendig ist oder sinnvoll ist, ist natürlich, sich Gedanken über die Dealform zu machen. Asset Deal, also Verkauf von Immobilie, Betrieb oder einen Share Deal, wenn ich die Gesellschaft verkaufen würde. Und natürlich ein bisschen eine steuerliche Prüfung, geht es um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen, dann hat das Einfluss auf die Umsatzsteuer und natürlich, wie schaut es aus rund um Immobilienertragssteuer, Grunderwerbsteuer, etwaige Verlustvorträge, mögliche Vorsteuerkorrekturen, auch das gehört mitgedacht. Und natürlich, ob es etwaige Risiken gibt, also offene Verfahren, Auflagen oder ungeklärte Verträge, die vorab noch gelöst gehören vielleicht, weil das natürlich auch die Verhandlungsposition stärkt. Aber wenn man diese Vorbereitung einmal geschaffen hat und alle Unterlagen beisammen hat, dann kann man beginnen, sich Gedanken über die Vermarktung zu machen. weil natürlich der Eigentümer entscheiden muss, ob er eine offene Vermarktung, hohe Reichweite, mehr Wettbewerb, potenziell höherer Preis oder eine diskrete Ansprache, also bewusste Einschränkung des Käuferkreises, persönliche Ansprachen, Wahrung der Vertraulichkeit wählt. In beiden Fällen ist es jedenfalls wichtig, dass ein Exposé vorab, das erstellt wurde, mitgeschickt wird. Das muss auch wahrheitsgemäß und vollständig sein. Zum Beispiel echte Kennzahlen zur Auslastung, Preis, keine geschönten Werte, weil hier natürlich falsche Angaben auch später eine Haftung auslösen können. Ja, wenn man mal die Vermarktung gestartet hat und die Entscheidung getroffen hat, dann geht es natürlich auch um die Verhandlung bei etwaigen Angeboten. Und da geht es ja nicht nur um den Kaufpreis, da geht es ja um weitere Punkte, die ganz wichtig sind, die seitens der Käuferschicht klargemacht oder der potenziellen Käufer klargemacht werden sollen. Nämlich einerseits, wie verbindlich ist das Angebot? Handelt es sich um eine Absichtserklärung, um einen sogenannten LOI, Letter of Intent, oder bereits um ein bindendes Angebot? Und gibt es Exklusivität oder klare Zeitpläne? Wichtig sind auch etwaige Sicherheiten, Finanzierungsbestätigungen bzw. sogenannte Proof of Funds. Also kann das Geld, ist überhaupt bestätigt, dass das Geld tatsächlich aufgebracht werden kann? Wie sieht es um Gewährleistungen aus? Und natürlich auch, wie sieht die Kaufpreismechanik aus? Also gibt es einen Fixpreis zu einem gewissen Stichtag oder eine Anpassung bei Closing, also ein Zielwert fürs Working Capital? Das sind alles Punkte, die dann geklärt werden müssen. Genauso wie auch noch der ein oder andere steuerliche Punkt beleuchtet gehört. Wenn es sich um einen Kauf einer nahestehenden Person handelt, dann kann ein zu hoher oder zu niedriger Preis auch zu verdeckter Gewinnausschüttung oder Schenkungsfragen führen. Und genauso sollte auch geklärt werden, wie der Kaufpreis aufgeteilt wird, was davon betrifft die Immobilie, das Inventar, die immateriellen Werte wie Marken oder Lizenzen, weil das natürlich auch Abschreibungen und Steuern beeinflussen kann. Und deswegen gehört auch das klar im Vertrag geregelt und nicht nur eine Gesamtsumme genannt. Ja, in der Abwicklung selbst gibt es dann meistens eine sogenannte Due Diligence, also eine Prüfung des Käufers, der sich dann Finanzen, Recht, Steuern, Technik ganz genau anschaut, der die Qualität der Ergebnisse bewertet, der sich die Belastungen anschaut, der hier oftmals in dieser Exklusivitätszeit auch vor Ort kommt und die technischen Belange sich den Zustand der Immobilie ansieht und daraufhin eventuell noch den Kaufpreis anpasst. Im Kaufvertrag selbst gibt es einige zentrale Punkte, neben Kaufvertrag, Gewährleistungen, wie gerade gesagt, und den steuerrechtlichen Regeln, aber auch beispielsweise das Arbeitsrecht. Weil auch beim Asset-Deal beispielsweise gehen Mitarbeiter automatisch durch den über einen Unternehmensübergang über und der Verkäufer haftet ein Jahr für Altverbindlichkeiten. Wichtig sind hier auch noch die Themen rund um die Banken, die oft Sicherheiten verlangen oder auch natürlich die Behördenwege, Übertragung bzw. Neuerteilung von Betriebsanlagenbescheiden, Gewerbeberechtigung. Und auch das gehört natürlich frühzeitig eingeplant und ist meistens Teil einer Due Diligence. Ja, und dann geht's idealerweise um den Abschluss, also vom Signing zum Closing. Was versteht man auch darunter? Das Signing ist grundsätzlich nur der Akt der Vertragsunterzeichnung, wo die Bedingungen fürs Closing festgelegt werden. Und das Closing tatsächlich ist dann der Übergang des Eigentums, sobald alle Bedingungen erfüllt sind, also Grundbuch, Freigaben der Banken, Löschung von Lasten etc. Ja, und was jetzt hier sehr kompakt in ein paar Minuten quasi von mir erklärt und aufgeworfen wurde, ist natürlich ein längerer Prozess. Wie ich habe im Blogbeitrag zur Podcast-Folge auch die Kernaussagen noch zusammengefasst, beziehungsweise hinten eine kurze Checkliste gemacht, was für Verkäufer wichtig ist, rund um Datenraum, Dealstruktur, Exposé, LOI etc. Und natürlich Begriffserklärungen sind noch mit drinnen, wenn du dir jetzt bei dem einen oder anderen gedacht hast, müsste ich mal genauer anschauen. Kann natürlich sein, wenn ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Und ich verlinke sehr gerne auch noch einen Brodinger-Artikel zum Thema Hotelverkauf. Ganz, ganz wichtig natürlich, dieser Beitrag und diese Podcast-Folge, die ersetzt in keinster Weise eine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall. Das sind einfach die wichtigsten Dinge, die uns erfahrungsgemäß aufgefallen sind in der Brodinger Tourismusberatung. Wir begleiten ja regelmäßig auch beratend Hotelverkäufe, überprüfen hier auch auf die Zahlenbasis einfach noch einmal als Vorbereitung für die möglicherweise anstehende Transaktion. Wichtig ist, der Hotelverkauf ist eine Betriebs- und Immobilientransaktion mit vielen rechtlichen, steuerlichen Details. Das muss einem einfach bewusst sein. Und wer hier früh beginnt, Unterlagen prüfungsfest aufbereitet und die passende Dealform wählt, der vermeidet Fallstricke und steigert idealerweise auch den Erlös. Und so geht das möglicherweise Lebenswerk dann auch geordnet in neue Hände über. Ja, ich hoffe, es war das ein oder andere Spannende auch für dich wieder dabei. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, ciao.